Ja, hallo, herzlich willkommen auf meinem Podcast. Schön, dass du da bist und eingeschaltet hast. Mein Name ist Ty Parker, ich bin Transformationscoach und ja, worum geht's hier auf meinem Podcast, worum geht's in diesem Podcast? Hier dreht sich alles um Persönlichkeitsentwicklung und Transformation im Großen und zwar für neurodiverse Menschen. Das heißt, im Speziellen geht es um die Themen hoch- und vielbegabte Scanner-Persönlichkeiten. Es geht um das Thema HSP, also Hochsensitivität und ADHS, ADHD und natürlich alle Side-Effects, die wir damit haben. Also wenn du neurodivers bist, dann ist das hier genau dein Podcast und wir reden über den Weg zu deinem wahren Selbst. Wie er geht, wie er vor allen Dingen nicht geht, das ist das Wichtigere, spart nämlich unfassbar viel Zeit. Und dein Gehirn ist eben etwas anders als das der neurotypischen, deswegen brauchst du auch andere Wege und Lösungen und da bist du hier genau richtig. So, let's go, wir starten gleich mal rein. Ja, hallo und schön, dass du wieder dabei bist und ja, heute in der Folge 12 von ADS verstehen, geht es jetzt um, ja, ein kleines Fazit und das Thema Medikation. Am Ende dieser am Ende dieser kleinen Serie sozusagen möchte ich jetzt ein bisschen zum Ende kommen und da komme ich zum spannenden Thema Medikation und ziehe dann auch ein Fazit über das, was wir gerade hier alles gelernt und gehört haben. Wie gehen wir jetzt damit um? Ich selber habe auch noch zwei Sonderfolgen gemacht zu dem Thema Medikation und warum ich keine nehme. Das basiert alles natürlich auch ein bisschen aus diesem, was wir hier hören. Das ist die gleiche Kerbe und deswegen kannst du dir das auch gerne noch anhören. Das passt auch gut dann dazu. Ja, und so ein bisschen Fazit ziehen. Ja, was fangen wir jetzt an mit dem ganzen Wissen? Der Gehirnforscher Antonio Damasio sagt, ich glaube, die Hauptaufgabe der Neurobiologie und der Medizin ist, Leiden zu lindern. So, das sieht er so. Aber wie man mit Leiden umgehen soll, welches aus persönlichen und sozialen Konflikten, also Klammern jenseits des medizinischen Horizonts sozusagen, entsteht, ist eine völlig ungelöste Frage. Der gegenwärtige Trend geht dahin, nicht zu differenzieren und ja, den medizinischen Ansatz zu nutzen, also um jegliches Unbehagen zu beseitigen. Und Dr. Gabor Maté sagt dazu, praktisch gesehen ist der Einsatz von Medikamenten zur Behandlung von ADHS eine einfache Sache, ne, in Anführungsstrichen. Problematisch ist allerdings, wie sie derzeit eingesetzt werden, die Medikamente, und ihr Status als Primärbehandlung. Allzu oft herrscht so ein bisschen der Eindruck, dass ein Medikament verschrieben wird, um eben, also aus der Sicht der Erwachsene, ein Kind beherrschbar zu machen, also Anführungsstrichen bitte. Er sieht das auch, da in Kanada ist da viel passiert an Schulen. Die Politik hat dafür gesorgt, dass an den Schulen eigentlich viel weniger Sonderschulpädagogen sind, durch eine politische Welle von Kürzungen. Ähnliches haben wir ja hier in Deutschland auch, dass wir hier eigentlich einen Personalmangel haben, also riesige Klassengrößen. Es fehlt sowieso erstmal das Lehrerpersonal. Dann Sonderpädagogen fehlen oder werden dann Leute eingestellt, sehr günstig, als Begleiter oder wie auch immer, die dann vielleicht auch eine pädagogische Aufgabe übernehmen. Aber da fehlt natürlich komplett dieses Wissen auch, was ist mit Menschen mit ADHS. Ja, also das ist einfach erstmal so diese Geschichte, dass Medikamente dann gerne verschrieben werden, um eben mit diesen problematischen Kindern besser umgehen zu können, in Anführungsstrichen problematisch, ne? Also die beherrschbar zu machen. Es gibt sogar Schulen in Nordamerika, die sagen, ihr Kind darf nur wieder zur Schule kommen, wenn es medikamentiert ist. Also das habe ich auch schon in meinem speziellen Medikamenten-Podcast beschrieben und gesagt habe, dass ist für mich eigentlich ein unhaltbarer Zustand, dass sowas möglich ist. Aber da, ja, können wir noch lange Diskussionen drüber führen. Aber das ist das, was teilweise schon an Perversionen stattfindet. Oft sind auch, also wenn Kinder dann Medikamente kriegen, die positiven Effekte dramatisch und unmittelbar. Erstmal so. Aber niemand kann vorhersagen, wie eine bestimmte Person eben auf ein Medikament reagiert. Man ist auch so ein bisschen sein eigenes Versuchskaninchen, gerade in Langzeitwirkung. Ganz interessante Fragezeichen. Da habe ich auch in meinem Podcast drüber gesprochen, kommen wir hier aber auch gleich nochmal zu. Aber was man auch sagen muss, seit 1937 gibt es halt eine lange Reihe von Erfahrungen mit diesen Medikamenten. Und das sind die psychischen Stimulantien, diese ganzen Medikamente, die es da gibt, sind die sichersten und best erforschten Medikamente überhaupt. Das kann man auf jeden Fall sagen. Es gibt da also so zwei Beispiele, die man so ein bisschen kennt. Das ist einmal das Methylphenidat, ist unter dem Markennamen Ritalin eben, das kennt man. Oder dann auch Dexoamfetaminsulfat, Dexedrin ist auch so ein Mittel. Beide stimulieren die Konzentration von Neurotransmittern des Frontallappens, also der Großhirnrinde, und auch in anderen Zentren des Gehirns. Und regulieren eben aufgrund der gesteigerten hemmenden Funktion dann das Chaos im Geist sozusagen. Und ja, wirken dann halt sich aus und man hat dann eben eine erhöhte Kapazität, Ablenkung zu widerstehen. So könnte man es vielleicht zusammenfassen. Ganz klar ist auch, da sind sich alle einig, leider nicht immer, aber so sollte es sein, dass eigentlich nur eine einzige Person das Recht hat, über die Einnahme eines Medikaments zu entscheiden, und das ist der Patient. Wichtig ist auch zu verstehen, ADS ist halt, wenn es um Kinder geht, ist halt keine Krankheit, von der man geheilt werden muss. Also man ist ja nicht falsch, sondern man darf diesen Kindern halt auch nicht die Ansprüche anderer aufdrängen. Das passiert halt auch oft, dass eben einfach, ja, dass der Anspruch ist, wir möchten hier bitte in Ruhe durchziehen, unser Programm, sei das nun sinnvoll oder nicht, und ein störendes Kind ist dabei eben störend, also möchten wir da eben da jetzt was verändern. Und man muss eben ganz einfach sagen, dass eine unfreiwillige Veränderung durchzusetzen, also am Kind, das ist ein schwerer Übergriff und ein ganz schwerer Grenzüberschreitung. Da muss man sehr genau hingucken, meiner Meinung nach auch, was da wirklich erlaubt ist, was da gemacht wird. Und da muss man sich sehr, sehr lange gut hinsetzen und überlegen, was man hier tut. Vor allen Dingen sollte der verschreibende Arzt wissen, was er tut, und dass es eben ja auch diese ganzen Relationen eben nicht gibt, wie bei anderen Medikamenten, also bei Psychostimulantien hat man wirklich mit der Medikation ein bisschen im Dunkeln, was so die Mengen anbelangt und sowas. Das ist also auch so ein bisschen so ein, da muss der Arzt schon wissen, was er macht. Ja, auch als Erwachsener solltest du auf jeden Fall bezüglich der Wirkung klare und überschaubare Erwartungen haben. Also du darfst da nicht denken, das ist das Wunderheilmittel, und man muss sich auch eingestehen, dass trotz Medikamenten oder medikamentöser Behandlung bleiben eben Probleme des Alltags, vor allem wie geringer Selbstwert, Angst vor Intimität, auch so überstrapazierten Lebenswandel und mangelnde Selbsterkenntnis und Selbstvertrauen, das bleibt ja alles. Das Ziel bleibt eben, die Ablenkbarkeit zu verringern und Konzentrationsfähigkeit zu verbessern. Das heißt also dieser Fokus. Und da muss man eben auch realistisch sein. Also die anderen Sachen gehen dadurch nicht weg. Also man sollte auf jeden Fall die langfristigen Folgen auch bedenken, damit eben, und nicht nur den kurzfristigen Nutzen sehen. Was eben klar ist, auch dass Medikamente erzwingen halt einen künstlichen Zustand, der deine Stimmung und Gedanken beeinflusst. Und selbst wenn diese Auswirkungen positiv sind, können sie zusätzlich zu Verwirrungen und Konflikten führen in einen Geist, in dem grundsätzlich viel los ist. Das muss man ganz doll sagen. Großes Problem gibt es dann auch oft mit dem Selbst, gerade bei Kindern. Es ist ja eine Beeinträchtigung des intrinsischen Selbstgefühls. Denn oft wird als eine der Spätfolgen von Ritalin beschrieben, dass eben die Patienten dann später in ihren späten 20ern oder wenn sie dann da ankommen, merken, ja, dass sie so identitäre Probleme haben, dass sie gar nicht wissen, wer bin ich eigentlich, wenn ich das nicht nehme und was ist hier los. Also das führt auch zu Spätfolgen. Also man darf die Wirkung auch nicht überbewerten von Ritalin, ne? Also von diesen Medikamenten. Das ist halt ein schmaler Bereich. Und auch wenn, und das kann leicht passieren, eben aus den Erfahrungsberichten falsche Schlüsse gezogen werden. Man hört nämlich oft irgendwie das Positive und ja, ihm geht's super und jetzt kann ich hier voll loslegen und konzentrieren, vor allen Dingen produktiv sein. Darum geht es ja in unserer Gesellschaft hauptsächlich. Und die Downsides, die werden ja gar nicht besprochen. Und da muss man einfach auch sagen, ja, und nur weil das ADS zum Beispiel jetzt bei diesem Kind oder bei dem jungen Erwachsenen zum Beispiel als Geheilt angesehen wird, weil er dann erst die Medikamente nimmt, bestehen ja weiter die zwischenmenschlichen und interfamiliären Probleme. Also die sind ja gar nicht angeguckt. Ne? Das ist halt also ein sehr gefährlicher Kreislauf, in dem man sich da begibt, in dem man sich auf dieses Medikament stützt. Also die Familie hat noch viele Probleme eigentlich zu lösen und dazu gehört eben Akzeptanz und das wird dann eben auch oft übergangen und gar nicht gemacht. So, da geht es auch gar nicht an den Kern des Problems. Ja, bei Eltern werden oft eigene Ängste eben aktiviert, sodass sie auch nicht ruhig und liebevoll und achtsam sein können. Also bei diesem Thema, wenn es dann um diese Probleme der Familie geht, ne? Aber es liegt halt auch in der Verantwortung der Eltern, eben ihre Mechanismen da zu erkennen und zu bearbeiten. Das ist halt auch ein Ungleichgewicht, was da herrscht, ne? Weil als Eltern hat man natürlich die Macht, dann eben dann ja dann sein Kind auch so ein bisschen da unter die Medikation zu bringen. Warum gibt es überhaupt das Ungleichgewicht zugunsten medikamentöser Behandlung? Das ist natürlich eine schnelle Lösung erstmal. Das ist natürlich etwas, was sehr vielen Menschen gut gefällt, ne? Ist eine super schnelle Lösung. Allgemeine Vorliebe zugunsten Medikamenten ist eine schnelle Lösung. Also Hoffnung auf schnelle Abhilfe eines lästigen und schwierigen Problems. Das ist, glaube ich, wirklich der Hauptgrund, zumindest bei Kindern und Jugendlichen. Da müssen wir uns nichts vormachen, das versteht jeder. Warum gibt es weiter so eine Ungleichgewicht zugunsten von medikamentöser Behandlung? Man muss verstehen, wie früher Medikamente entstanden sind. Und zwar ist das alles ein bisschen umgekehrt heute. Früher gab es erst eine Krankheit und dann haben Forscher angefangen zu forschen im Labor und haben eine Lösung gesucht, wie können wir mit der Krankheit umgehen. Und heute wird im Labor geforscht, auch viel mit Gentechnik und Co. Oder heute auch mit Computerunterstützung eben. Also wird viel im Labor geforscht. Dann gibt es ein Produkt und dann wird geguckt, zu welcher Krankheit könnte das denn passen. Und irgendwo kriegt man es ja immer unter. Beispiel Viagra. Ist ja eigentlich ursprünglich mal für eine Stabilisierung der Herzgefäße oder eine bessere Durchblutung des Herzes entwickelt worden und hat dann ja doch an einer ganz anderen Stelle eine ganz andere Wirkung gehabt. Aber das war natürlich etwas, was man natürlich, das war ja der Jackpot sozusagen dann, ne? Konnte man sehen, oh ja, hier, guck mal, als was wir das verkaufen können. Also, und wir müssen wissen, heutzutage können Ärzte und Forscher können viel schneller Forschungsgelder für Medikamentenstudien bekommen, erhalten, als für Behandlungen, die für niemanden große Gewinne versprechen. Dafür gibt es einfach kein Forschungsgeld. Ne? Big Pharma ist da halt am Arbeiten. Also die Pharmafirmen ist die wichtigste Quelle für Forschungsgelder, das muss man auch wissen. Und die haben überhaupt keinen Anreiz, irgendwelche alternativen Ansätze zu unterstützen, die ihnen nicht die Kassen füllen. Das muss man einfach mal so sagen. Du bist das Produkt sozusagen. Ne? Heiles Produkt, kein Geld für die anderen. Übrigens eine Sache, die ich noch erwähnen möchte, bevor wir weitergehen hier mit dem Fazit. Ich hatte das in meinem Podcast über die Medikamente schon erzählt. Und zwar gab es vor ein paar Monaten, oder ein Dreivierteljahr schon, ist ein bisschen her, ich muss das nochmal genau recherchieren, gab es eine große Meldung in Amerika, in den amerikanischen Nachrichten. Und zwar wurde berichtet, dass nicht nur vermutlich, sondern bewiesenermaßen die drei größten und am meisten verschriebenen Medikamente in den USA gegen ADHS, Schizophrenie und psychische Psychosen auslösen bei Patienten. Das heißt, sehr krasse, sehr starke Angststörungen und Verwirrtheitszustände und. Also, das ist rausgekommen. Die Medikamente wurden daraufhin, glaube ich, auch vom Markt entfernt. Gingen durch alle Medien da durch in den USA, hier in Europa. Habe ich davon nichts gehört oder gesehen oder gelesen. Das ist nur, weil ich eben mit einem Fuß immer in Amerika bin, über meine Hobbys und Verbindungen und tralala und mein Interesse. ja, habe ich das überhaupt mitgekriegt und habe so gedacht, oha, guck, also meine Einstellung, ohne Medikamente zu leben, wird dadurch natürlich nur wieder bestärkt. So. Und ja, wenn du jetzt eben das hörst, ich bin nicht per se gegen Medikamente. Ich möchte nur sehr genau eben hingucken, was in meinen Körper kommt. Ich habe meine Gründe, das habe ich in dem Podcast auch beschrieben. Und hör dir das mal an und das muss halt sehr genau angeguckt werden, ob das hier ein Bereich ist, wo es Sinn macht. Und es gibt auch Bereiche, wo es, oder Timelines im Leben, sage ich mal, wo es durchaus Sinn machen kann. Und dann ist das auch gut. Und dann sind das auch sichere Medikamente, das, also abgesehen. Ja, sicher, ne? Wenn man das dann hört, frage ich mich natürlich schon, wie sicher die wirklich sind. Aber die sind wirklich am meisten erforscht. Und es gibt viele davon. Es gibt auch viele verschiedene Wirkmechanismen. Also nicht nur die Amphetamine, sondern eben auch Nicht-Amphetamine und noch andere. Die sind auch in dem Buch von Dr. Halliwell Rate, dieses ADHD 2.0, sehr gut beschrieben. Da ist ein sehr langer Teil über Medikamente drin. Das kann man dann auch bestimmt gut mit seinem Arzt besprechen und da was finden. Da rate ich auch zu. Also auf jeden Fall selbst beschulen, auf jeden Fall, du musst dein Arzt, dein persönlicher Arzt für deine Krankheit werden. In diesem Fall ist es keine Krankheit, in diesem Fall ist es ein sogenanntes Syndrom oder eine Beeinträchtigung, einigen wir uns da drauf, und du musst da aber Profi für werden, das heißt, du musst dich damit auseinandersetzen. Und du musst dich auch mit dem Thema Medikamente auseinandersetzen, deinen eigenen Ethikrat bilden, mit deinen Ängsten, Verwandten, Freunden, deiner vielleicht Lebenspartner, Partnerin, wie auch immer als Erwachsener. Da gilt es ganz viel abzuwägen und da muss man auch wirklich gucken, in welcher Lebensphase bin ich. Ne? Also wenn du jetzt wirklich im Studium steckst und das bis hierhin geschafft hast als Mensch, auch erfahren habe, wenn du als Patient den Anweisungen folgst, die der Arzt dir gibt, dann bist du ein guter Patient. Wenn du viele Fragen stellst und viel nachfragst und, dann bist du schon ein nerviger Patient. So, dann bist du wirklich schon, das wollen die nicht. So, das mag einfach kein Arzt, so, die ich kennengelernt habe. Also von den meisten. Wenn du aber den Anweisungen auch noch nicht Folge leisten willst und den Arzt in Frage stellst und auch noch wirklich sagst, Moment mal, das kann ja alles so nicht sein oder ich empfinde es anders und, dann bist du der nervige Patient, den keiner sehen will, keiner behandeln will, mit denen hat keiner Lust, was zu machen, dann bist du wirklich auf ganz, ja, eben, ja, feindselige Skepsis, sage ich mal. Also das ist das, was ich da auch spüre. Okay. Aus der ganzen Sache können wir drei Schlüsse ziehen. Erstens, hat die medizinische Sichtweise, in Anführungsstrichen, der Welt kein besonders großes Vertrauen in die Natur. Das erlebe ich auch. Das kenne ich auch aus meiner gesamten medizinischen Erfahrung, die ich mit Ärzten gesammelt habe. Es gibt kein großes Vertrauen darin, dass die Dinge eigentlich von Natur aus schon gut angelegt sind, um da zu helfen. Da ist kein großes Vertrauen. Zweitens gibt es dann Dinge auf der Welt, die wahr sind, auch wenn sie nicht im Medizinstudium gelehrt werden. Das ist auch ein Schluss, den wir ziehen können. Und drittens müssen Ärzte manchmal von der Öffentlichkeit Lektionen erteilt bekommen, unter Zwang, falls erforderlich. Gerade bei ADHS und auch bei anderen Themen sind diese Lektionen richtig wichtig. Diese Lektionen gelten darüber hinaus übrigens auch im Bildungssystem oder in der Psychologie und in der Therapie. Da ist das auch wichtig, dass wir das einfordern. Ja, Eltern wie Erwachsene müssen darauf bestehen, dass die Welt ihren Bedürfnissen mehr Aufmerksamkeit schenkt. Genauso wie sie selbst lernen müssen, ihren Kindern zum Beispiel und sich selbst mehr Aufmerksamkeit zu schenken. Das müssen wir einfordern. Das gibt es nicht. Das kommt nicht von alleine. Und nur alleine Schmerzvermeidung ist nicht Ziel des Lebens. Einer der drei großen Aspekte des Lebens ist Schmerz. Life is pain. Und das, Kinder müssen damit lernen, wir Erwachsene müssen das lernen, mit allen unseren Gefühlen umzugehen und auch zu lernen, dass nichts von Dauer ist. Also auch schmerzhafte Aspekte gehen vorüber. So. Ja, für den Erwachsenen mit ADHS kann man einfach nur sagen, wir haben die schwerste Aufgabe. Wir müssen nämlich lernen, uns selbst liebend mit uns selbst umzugehen. Also quasi Vater und Mutter zu sein, das ist sehr schwer, aber machbar. Und das ist quasi der schwerste Kampf und der erfordert eben nach und nach diese Schutzwelle, die wir eigentlich aufgebaut haben, wieder abzubauen. Und das sind die, die wir selber definiert haben als Kind und auch zu einer Zeit, wo wir uns vielleicht gar nicht zurückerinnern. Das ist ein Prozess und das ist vor allen Dingen kein einfacher Prozess. Das muss man ganz klar sagen. Das ist etwas, ja, das ist schwer. Aber man muss sich klar machen, dass man damit auch nicht alleine ist. Es gibt viele, viele Menschen, sehr viele Menschen, die ADS haben. Du bist damit überhaupt nicht alleine. Millionen von Menschen haben das. Und die haben die gleichen Erfahrungen gemacht und die tragen das gleiche Gefühl in der Brust. Und deswegen ist es unfassbar hilfreich, sich gegenseitig zu unterstützen und sich mit anderen zusammenzutun, anderen zu schließen. Und ja, Einigkeit macht stark. Und mit auch Veränderungen dieser Sichtweisen, die man bei sich selber macht und die dann auch in die Welt trägt, wird dann auch die Gesellschaft ADS verstehen, anders verstehen und kann sich ganz anders aufstellen, damit umzugehen. Und das wird wieder eine große Veränderung in Gang setzen. Mutig bleiben und diesen Kampf annehmen oder diese Herausforderung, es ist gar kein Kampf, aber diese Herausforderung, das zu tun, sich auf den Weg zu machen und zu sagen, okay, ist nicht einfach, aber das ist nun mal unser Schicksal, da müssen wir leben. Und es ist auch nicht nur alles Downside, ne? Also ich habe jetzt hier viel in dieser Serie ADS Verstehen erstmal so ein Basiswissen vermittelt, was uns natürlich eine ganze Zeit lang beschäftigt mit, was ist daran schwer, was ist, ne? Also das haben wir jetzt alles durchgekaut. Aber es gibt ja noch die andere Seite und die gucken wir uns auch an. Und da können wir den Schwerpunkt drauf legen. Da kann man auch sein Auge immer wieder hinrichten und hinlenken und sagen, hey, wir haben aber auch Vorteile und die Vorteile sind amazing, die kann ich dir sagen. Das ist gut, dass du das hast. Das bringt dir was. Das ist nicht nur schlimm, sondern du hast dadurch aber auch evolutionäre Vorteile anderen gegenüber, gerade in einer Zeit wie jetzt. Ähnlich wie die Scanner, ähnlich wie wir Vielbegabte, hast du auch mit ADS einige positive Eigenschaften, die gebraucht werden in dieser Zeit, die super gut sind, wo andere dich für beneiden und. Ich sag nur Krisenfestigkeit, ich sag nur hohe Kreativität, einen hohen Drive, also eine hohe Energie, Dinge anzugehen, keine Angst zu haben. Timeblindness ist zwar nervig, kann aber auch ein Riesenvorteil sein. Hyperfokus, ne? Hyperfokussiertes Arbeiten. Eintauchen in irgendwas und dann richtig was wegzureißen und richtig da, große Führungsqualität, Menschen motivieren, mitnehmen, sagen können, komm, wir packen das, komm, fass mal mit an und eben diese ganz hohe Krisenfestigkeit und Krise ist das Thema, in dem wir leben. Wir leben ja quasi in einer Dauerkrise, je nachdem, wie schlimm man die Sachen sieht und wie man sich beeinflussen lässt von den Medien oder von den News oder wie auch immer wir das nennen wollen, es ist halt einfach eine Zeit, in der viel los ist und vieles, ja, kommt jetzt in die Veränderung und es gibt auch Krisen, das heißt, da gehen jetzt auch Sachen weg, die nicht mehr haltbar sind, weil es eine andere Zeit ist. Ja, und da überall ist unser Tätigkeitsfeld, da überall fühlen wir uns wohl, das ist nichts Schlimmes für Menschen mit ADHS, im Gegenteil, das endlich ist mal was los. Ich will das gar nicht alles schlecht reden, sondern da ist viel möglich. Nichtsdestotrotz bleibt es eine schwere Aufgabe mit vielen Beeinträchtigungen. Es gibt keinen Easy Fix, es gibt keinen Quick Fix. Medikamente sind es auch nicht. Die Downsides von Medikamenten sind da, nicht behandelte oder schwache Depressionen, die fast jeder Mensch mit ADS hat auch ein bisschen. Die muss man angucken, da muss man drauf achten, dass die sich nicht auswüchsen unter Medikamenten. Das kann halt passieren. Muss man sehr genau darauf achten, was passiert mit meiner Stimmung und das alles zum Preis von Fokus übrigens, wo ich jetzt eine nächste Serie dann machen werde, demnächst zum Beispiel über Ernährung, wo ich berichte, wie ich alleine mit Ernährung dieses Thema Fokus drastisch verbessern kann. Prozentzahl würde ich sagen mindestens 50-80%, in Spitzen sogar 90%. Da habe ich fast eine Umkehr gehabt von meinem Verhalten, was das Thema Fokussierung anbelangt. Nichtsdestotrotz bin ich gestern wieder ins Badezimmer gelaufen mit einer Schale voll Abwasch, die ich eigentlich in der Küche abwaschen wollte, aber ich wollte auch im Badezimmer irgendwie mein Gesicht eincremen und stand dann auf einmal mit einer dreckigen Schüssel im Badezimmer und gedacht, ach ja, stimmt, ich muss ja erst die Schüssel woanders hinbringen. Also das sind dann so die kleinen Sachen, aber was soll ich sagen, das ist dann ADS, as it best. Und da schmunzel ich mir dann ab und sage, ja, okay, wenn das dann das Schlimmste ist, was mir passiert als Mensch, mein Gott, dann ist das so, kann ich mitleben. So, also ein bisschen, und Humor ist halt auch eine Waffe hier gegen diesen schlimmen, bösen Wolf ADS. Also deswegen mit, und ja, quasi in diesem Mindset möchte ich mich jetzt hier erstmal verabschieden und mache hier erstmal ein klein bisschen diesen Bogen zu von diesem ADS-Verstehen. Das werde ich natürlich immer wieder aufgreifen, diesen Titel, und dann andere Sichtweisen oder Dinge oder hilfreiche Sachen da zu noch teilen und beitragen. Aber das ist hier so quasi der Grundkurs. So, den hast du jetzt bestanden. Herzlichen Glückwunsch. Prüfung schreiben wir nicht. Kannst du dir selber überlegen. Aber ja, danke fürs Zuhören, und dann freue ich mich auf die anderen Themen. Und ja, schreib mir gerne Kommentare und Ähnliches da rein. Wenn du was wissen möchtest, greife ich das gerne auf und dann sehen wir weiter. In diesem Sinne, bleib gesund, werd gesünder und bleib munter, und dann freue ich mich aufs nächste Mal. Bis dann, euer Tai. Ja, und das war's für heute, und wenn es dir gefallen hat, dann freue ich mich natürlich unfassbar über ein Like. Ich freue mich auch noch riesig, wenn du den Kanal abonnierst und weiterhin dabei bist. Wenn dich der Inhalt interessiert hat, wenn du es toll fandest, dann gerne auch teilen. Freue ich mich total. Wenn du was über mich und mein Coaching wissen willst, auf meiner Seite www.tyronparker.de, und du kannst mir natürlich auch auf Instagram folgen, tyron_thecoach. Ja, und dann freue ich mich einfach aufs nächste Mal. Danke, dass du da warst, und bleib gesund und macht's gut. Euer Tai.